Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sicke Hane im Studio. Guten Tag. Geht der umstrittene Steinkohlemeiler Datteln 4 doch ans Netz? Entgegen der Empfehlungen der Kohlekommission. So könnte es laufen. Umweltschützer sprechen von einem Angriff auf den Kohlekompromiss. Gleich unser erstes Thema. Und außerdem haben wir das hier für Sie im Programm.
Also das ist ja nicht begründbar und auch ehrlich gesagt absurd, was manche Manager verdienen. Also das sind ja zweistellige Millionenbeträge Jahresgehalt.
Deshalb sollen Aufsichtsräte und Hauptversammlung demnächst Obergrenzen für Vorstandsgehälter festlegen bzw. absenken dürfen. Gerade gehört hier die SPD-Fraktionsvize Eva Högel. Ein weiteres Thema bis 17:30 hier im Programm. Kohlekraftwerke gelten als Symbole schmutziger, CO2-lastiger Energieerzeugung. Die sogenannte Kohlekommission hat deshalb einen Weg für den Ausstieg skizziert. Ein Vorschlag: Schon gebaute, aber noch nicht betriebene Meiler sollten auch nicht mehr ans Netz gehen. Besonders betrifft das Datteln 4, ein Kraftwerk in Nordrhein-Westfalen, das Uniper gehört. Doch das Bundeswirtschaftsministerium hat offenbar andere Pläne. Das zeigt ein Gesetzentwurf zum Kohleausstieg. Moritz Küpper berichtet.
Genehmigte Anlagen dürften ans Netz gehen, so heißt es im Referentenentwurf von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, der heute bekannt wurde. Damit wäre der Weg frei für das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen. Betreiber Uniper will die Anlage ans Netz nehmen und ab Sommer damit Strom produzieren. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte dagegen empfohlen, Zitat, für bereits gebaute, aber noch nicht im Betrieb befindliche Kraftwerke eine Verhandlungslösung zu suchen, um diese Kraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen. Im Entwurf, der zwischen den Ministerien abgestimmt wird, heißt es dagegen nun, das Verbot gelte nicht für Anlagen, für die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt worden sei. Ursprünglich sollte Datteln 4 im Jahr 2011 ans Netz gehen, doch eine Serie von Pannen sowie langwierige Reparaturarbeiten haben dafür gesorgt, dass auf der Baustelle immer noch gearbeitet wird. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums teilte nun mit, in den Gesetzentwurf sei eine Bestandsschutzregelung aufgenommen worden. Inhaber einer bestehenden Genehmigung könnten diese nutzen, hieß es. Momentan gäbe es noch Gespräche zwischen dem Konzern und dem Ministerium. Dass Datteln 4 nun ans Netz gehen dürfe, sorgt für scharfe Kritik.
Also ich sehe darin einen eklatanten Angriff auf den Kohlekompromiss,
sagt beispielsweise Dirk Jansen, Geschäftsleiter des Umweltverbandes BUND in NRW. Wenn es jetzt nicht zu einer Verhandlungslösung komme, sprich das Kraftwerk bleibe vom Netz, so Jansen,
dann sehe ich das schon als einen ersten Sündenfall. Ich glaube, dass letztendlich dann auch im Punkto Braunkohlenausstieg, Stilllegung von Braunkohlenkraftwerken versucht wird, am Kohlekompromiss zu rütteln. Und das ist fatal.
Es gäbe bereits Überlegungen zu großen Protestdemonstrationen am Kraftwerk in Nordrhein-Westfalen, in das Uniper mehr als 1,5 Milliarden investiert hat, aufzurufen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Millionen auf die Straße gehen, die sagen, bitte gib 1,5 Milliarden an das Unternehmen, damit weniger CO2 reduziert wird. Das ist eine etwas schwierige Argumentationslage.
Sagt dagegen NRWs Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU. Befürworter von Datteln 4 verweisen nämlich darauf, dass der Meiler besonders effizient sei und viel Strom und Fernwärme aus der eingesetzten Kohle herausholen könne. Daher, so Laschet, werde er den Bund nicht dazu drängen, für Datteln 4 Entschädigungszahlungen zu leisten.
Für mich ist allein entscheidend die Frage CO2-Reduzierung. Wenn das Unternehmen nachweist, wir nehmen das ans Netz, aber schalten andere schneller ab als geplant und die CO2-Bilanz danach besser wird, finde ich, ist das in Ordnung und muss man nicht noch mal 1,5 Milliarden zusätzlich ausgeben.
Ob es dazu kommt, ist aber fragwürdig. Der Entwurf sieht vor, dass Betreiber ihre schon laufenden Kraftwerke freiwillig abschalten. Passagen, nach denen Kohlekraftwerke auch per Ordnungsrecht abgeschaltet werden könnten, wurden erst einmal gestrichen.
Informationen von unserem NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Bittere Nachricht für die verbliebenen Kunden von Thomas Cook in Deutschland. Der insolvente Reiseveranstalter hat alle Reisen ab Januar abgesagt, auch an- und bezahlte Reisen. Lars Hofmann berichtet.
Thomas Cook mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt hat jetzt auch alle geplanten Reisen ab dem 1. Januar 2020 abgesagt. Das gelte für alle Reisen, die bei Thomas Cook, Neckermann-Reisen, Öger-Tours, Bucher-Reisen und Air Marine gebucht wurden. Thomas Cook werde jetzt die betroffenen Kunden informieren. Dabei dürfte es sich um mehrere hunderttausend Kunden handeln. Wer einen Sicherungsschein habe, könne einen Antrag stellen und versuchen, bereits gezahltes Geld zurückzubekommen. Bislang gibt es keinen Interessenten, den Konzern als Ganzes zu übernehmen. Deshalb werde der Geschäftsbetrieb zum 1. Dezember eingestellt, teilten das Unternehmen und der Insolvenzverwalter mit. Bis Ende November versuche der Insolvenzverwalter aber noch, den Konzern oder Teile nach Möglichkeit zu erhalten. So gäbe es beispielsweise Angebote für die Töchter Bucherreisen und Öger-Tours. So könnten zumindest die Hälfte der deutschlandweit 2100 Arbeitsplätze im Thomas Cook-Konzern gesichert werden. Nach der Pleite der britischen Mutter musste der Reiseveranstalter Thomas Cook Deutschland Ende September Insolvenz anmelden und nach alle geplanten Reisen absagen.
Informationen von Lars Hofmann. Betriebsräte bei Volkswagen haben eine ziemlich besondere, ja herausgehobene Position. Das liegt daran, dass der Konzern mit enteigneten Gewerkschaftsgeldern von den Nationalsozialisten gegründet wurde. Ist ihre Stellung aber so herausgehoben, dass es hohe, gar sehr hohe Gehälter und Bonuszahlungen für Betriebsräte rechtfertigt? Dieser Frage könnte bald die Justiz nachgehen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ehemalige und aktuelle VW-Manager angeklagt, weil sie Mitgliedern des Betriebsrates zu viel Gehalt und zu hohe Boni gewährt haben sollen. Einzelheiten und Hintergründe von Dietrich Mohaupt.
Bereits seit 2016 interessieren sich die Braunschweiger Ermittler für den Fall. Im Mai dieses Jahres teilte die Staatsanwaltschaft dann mit, dass sie offiziell in dieser Sache ermittle. Jetzt also der nächste Schritt, die Anklageerhebung. Im Fokus zwei frühere Vorstandsmitglieder, dazu ein ehemaliger und ein amtierender leitender Manager. Ihnen wird Untreue vorgeworfen. In ihren Rollen als Personalvorstände bzw. als Leiter des Personalwesens waren sie mitverantwortlich für die Festlegung der Gehälter und Bonuszahlungen für Betriebsratsmitglieder. Gleichzeitig waren sie Mitglieder der sogenannten Kommission Betriebsratsvergütung, die Empfehlungen zur Höhe der Gehälter und Boni aussprach. Zu dieser Kommission gehörten auch der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats und dessen Stellvertreter, die somit über ihre eigene Vergütung entschieden. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft schlug die Kommission entgegen den Regeln des Betriebsverfassungsgesetzes deutlich zu hohe Gehälter und Boni vor. Der Schaden für VW soll bei rund 5 Millionen Euro liegen, von denen allein gut 3 Millionen zu hohen Vergütungen für den Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh zugeschrieben werden. Gegen ihn laufen gesonderte Ermittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue. Gemäß Betriebsverfassungsgesetz steht freigestellten Betriebsräten eine Vergütung zu, die vergleichbar ist mit dem Gehalt für ihre ursprüngliche Tätigkeit im Betrieb. Berücksichtigt werden müssen allerdings auch Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass die Kommission Betriebsratsvergütung wissentlich Gehaltsgruppen als Vergleichsgrundlage gewählt habe, die eine höhere Vergütung gerechtfertigt hätten. Dabei sei allen Beschuldigten klar gewesen, dass dieser Anspruch nicht bestand. Bereits 2017 hatte VW als Reaktion auf den Anfangsverdacht die Gehälter führender Mitglieder der Personalvertretung vorerst gedeckelt. Damit wollte die Konzernspitze angesichts der strafrechtlichen Ermittlungen auf Nummer sicher gehen und ihr Leitungspersonal vor weiteren Risiken schützen. Ein Konzernsprecher teilte heute mit, dass bei der Vergütung einzelner Betriebsratsmitglieder kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten festgestellt werden könne. Er betonte zudem, dass sich die Anklage nicht gegen Volkswagen, sondern gegen Einzelpersonen richte.
Dietrich Mohaupt war das aus Niedersachsen. Volkswagen-Manager sollen Betriebsräten zu hohe Gehälter und Boni gewährt haben. Hinter die Gehälter von Managern wird in der Öffentlichkeit auch schon mal gerne ein Fragezeichen gemacht. Insbesondere dann, wenn diese hoch sind und im Kontrast zur Lage eines Unternehmens stehen. Das regt dann besonders Anteilseigner auf, zum Beispiel Aktionäre. Denen würde ja sonst vielleicht eine höhere Dividende zustehen. Diese Aktionäre sollen künftig das Recht bekommen, das Vergütungssystem von Unternehmen nach unten zu korrigieren. Darauf haben sich SPD und Union geeinigt. Theo Gers mit Einzelheiten.
Was bisher freiwillig war, wird nun Gesetz. Aufsichtsräte müssen künftig für Managergehälter eine Maximalvergütung festlegen. Union und SPD haben sich gestern still und leise auf die Regelung verständigt. Sie gilt im Wesentlichen für Aktiengesellschaften, erklärt Eva Högel, die als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD die Regelung mit ausgehandelt hat.
Also das ist ja nicht begründbar und auch ehrlich gesagt absurd, was manche Manager verdienen. Also das sind ja zweistellige Millionenbeträge, Jahresgehalt. Und das ist schon lange ein Thema der SPD, dass wir sagen, das steht in keinem Verhältnis zur geleisteten Arbeit. Also uns war schon immer wichtig als SPD die Begrenzung der Managergehälter. Wir wollen die auf ein normales Maß zurückführen. Und das kann niemand besser als der Aufsichtsrat. Das heißt, es sitzen Arbeitgebervertreter und Vertreterinnen und Gewerkschaften drin.
Bisher konnte der Aufsichtsrat eine solche Begrenzung von Vorstandsgehältern nur auf freiwilliger Basis erreichen, indem Unternehmen den Benimmregeln des deutschen Corporate Governance Kodexes folgten. Verpflichtend war dies allerdings nicht. Ein Kodex ist ein weiches Instrument, aus dem nun ein hartes wird, vor allem gegen Gehaltsexzesse, hofft Eva Högel.
Wir erwarten uns, dass die Managergehälter sinken. Nicht mehr zweistellige Millionenbeträge, sondern vernünftige Gehälter für gute Arbeit. Aber wir erhoffen uns eine deutliche Absenkung der exorbitant hohen Managergehälter.
Dabei behält der Aufsichtsrat einen gewissen Spielraum, wie die Managergehälter gedeckelt werden. Er kann eine Maximalvergütung für den Gesamtvorstand oder für jedes Vorstandsmitglied gesondert festlegen. Möglich ist auch, den Gehaltsdeckel für variable und fixe Vergütungsbestandteile einheitlich zu setzen oder für beide Arten gesondert. In jedem Fall müssen konkrete Zahlen genannt werden, wobei sich die Berechnung an der sogenannten Pay Ratio orientieren kann. Bei der Pay Ratio wird ein bestimmtes Verhältnis der Vorstandsgehälter zur durchschnittlichen Belegschaftsvergütung zugrunde gelegt. Das Gesetz schiebt aber nicht nur dem Aufsichtsrat die Verantwortung zu, sondern stärkt auch die Rechte der Aktionäre. Eva Högel?
Was wir jetzt auch noch vereinbart haben, ist, dass die Hauptversammlung, dass die auch über Managergehälter beschließen kann. Die kann allerdings nur absenken. Der Aufsichtsrat hat also das erste Wort und die Hauptversammlung kann dann darunter gehen.
Ob es so kommt, bezweifelt allerdings der Deutsche Gewerkschaftsbund. DGB-Chef Rainer Hoffmann begrüßt den Gehaltsdeckel für Manager ausdrücklich. Die Regelung sei überfällig gewesen. Ein Sinken der Gehälter erwartet er allerdings nicht. Denn die Hauptversammlungen würden bereits jetzt von den großen institutionellen Anlegern dominiert, deren Einfluss nun weiter wachse. Sinnvoller wäre es gewesen, die Beschlussfassung der Vorstandsvergütung im Aufsichtsrat an eine Zweidrittelmehrheit zu knüpfen. So wäre sichergestellt, dass die Sichtweise der Arbeitnehmervertreter nicht überstimmt werden kann. Diese Chance sei verpasst worden. Tatsächlich sind Nachbesserungen an dem Gesetz kaum mehr zu erwarten, denn nach der Einigung gestern soll das Gesetz noch in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden.
Theo Gerst, die Regierung hat die Deckelung von Vorstandsgehältern auf den Weg gebracht. Brücken bauen. Unter diesem Motto hat die Interessensvertretung der Arbeitgeber, der BDA, heute nach Berlin geladen, zum sogenannten Arbeitgebertag. Zum Glück stehen in Berlin schon ein paar Brücken über der Spree und so kamen sie dann, Bundeskanzlerin Angela Merkel etwa und Vizekanzler Olaf Scholz. Wie es um die inhaltlichen Differenzen zwischen Wirtschaft und Politik steht, berichtet Volker Findhammer.
Es gab schon andere Zeiten auf dem Arbeitgebertag, konfrontativere, wo der Unmut über die Politik deutlich zu spüren war. Aber Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, der gestern für eine vierte Amtszeit gewählt wurde, ist nicht der Typ, der auf Krawall und Konfrontation setzt, sondern die Interessen der Arbeitgeber in einem kooperativen Weg durchsetzen will.
Als Gesellschaft und Teil der internationalen Gemeinschaft müssen wir mehr Brücken bauen, die uns verbinden, anstatt Mauern, die uns einengen.
Deutlich wurde der Arbeitgeberpräsident da auch in der Frage des wachsenden Populismus und Nationalismus, mit dem man international, aber auch zunehmend ganz praktisch vor Ort in den Betrieben konfrontiert ist, gerade auch vor dem Hintergrund des von der Wirtschaft begrüßten Einwanderungsgesetzes für Fachkräfte aus dem Ausland.
Fremdenfeindlichkeit und rechte Hetze, Demokratie- und Europafeindlichkeit haben in der deutschen Wirtschaft keinen Platz. Weder heute noch morgen, niemals wieder.
Doch neben diesen klaren Worten steht natürlich auch der Forderungskatalog der Arbeitgeber an die Politik, wo Kramer für die Wirtschaft ein Belastungsmoratorium fordert.
Verzichten Sie bitte auf weitere Eingriffe in unsere unternehmerischen Bewegungsspielräume, die unsere Wettbewerbsfähigkeit erschweren.
Für die Sozialabgaben müsse es einen gesetzlichen Deckel bei 40% geben. Genehmigungsverfahren sollten beschleunigt, in der Tarifpolitik müsse es neue Freiräume geben und der Staat sollte mehr für die Bildung tun. Außerdem fordern die Arbeitgeber den Verzicht auf ein pauschales Recht auf mobiles Arbeiten und keine weiteren Einschränkungen bei den Befristungen und außerdem auch kein Zurück zur Stechuhr nach dem EuGH-Urteil zur Arbeitszeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel lobte Ingo Cramer als Brückenbauer und verteidigte den Kompromiss zur Grundrente als einen notwendigen Schritt für die soziale Gerechtigkeit. Aber selbst wenn viele Anliegen der Unternehmer nachvollziehbar seien und von der Koalition auch aufgegriffen werden würden, sei die Politik in einer zentralen Frage machtlos, der schrumpfenden Tarifbindung mit allen Folgeproblemen, und da seien die Sozialpartner in der Pflicht.
Und da, wo Gewerkschaften und Unternehmen gemeinsam nach Lösungen suchen, so hart wie es auch sein mag, ist der Zusammenhalt per se besser geregelt. Denn da, wo Sie mit einem gemeinsamen Vorschlag zu uns kommen, ist das Gesetz ruckzuck geschrieben in der Großen Koalition.
Die Frage nach einer baldigen Unternehmenssteuerreform, die sollten die Unternehmer jedoch an den Finanzminister richten. Das tat man auch und Olaf Scholz hatte am Nachmittag auch eine klare Antwort im Angebot.
Was ich nicht richtig finde, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, jetzt zu versprechen, dass es Steuersatzsenkung geben wird, dafür, glaube ich, sind nicht die Zeiten da und es wäre auch die falsche Botschaft, wenn wir an den Zusammenhalt unserer Gesellschaft denken.
Da aber blieb der Applaus aus dem Unternehmerpublikum aus.
Kein Wunder. Volker Findhammer berichtete aus Berlin. Bei dem einen oder anderen ist die Einmeldung vielleicht schon auf dem Handy aufgeploppt. Jetzt auch bei uns im Programm. Die Kabinengewerkschaft UFO und die Lufthansa haben sich in ihrem Tarifstreit auf eine Schlichtung geeinigt. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Wie die Flugbegleitergewerkschaft UFO mitteilte, sei in den am Wochenende begonnenen Gesprächen eine weitreichende und umfassende Lösung gefunden worden. Streiks der Flugbegleiter seien damit abgewendet. Ob der Tarifstreit damit final beigelegt ist, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig will nämlich nun eine weitere Gewerkschaft in den Verhandlungen mitmischen. Die Industriegewerkschaft Luftverkehr hat angekündigt, sich zeitnah mit der Bitte um Sondierungsgespräche an die Lufthansa zu wenden. Am Tag zuvor sei in einer konstituierenden Sitzung ein entsprechender Fachbereich in der Gewerkschaft gegründet worden, sagte ein Sprecher der Arbeitnehmervertretung. Die schwächelnde Wirtschaft in China wirkt sich deutlich auf das Geschäft deutscher Firmen vor Ort aus. Die Erwartungen der deutschen Unternehmen seien so niedrig wie seit Jahren nicht mehr, teilte die Deutsche Außenhandelskammer in Peking mit. Anlass war die Veröffentlichung ihrer jährlichen Mitgliederbefragung zum Geschäftsklima. Zu den Ursachen für die gedämpfte Stimmung sagte Stefan Wellenstein, der Präsident der Außenhandelskammer Nordchina und China-Vorstand von Volkswagen.
Wir sehen eine starke Eintrübung auch des konjunkturellen Klimas in China. Sicherlich in China nochmal in besonderer Weise beeinflusst durch den chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt, der in besonderer Weise auch das Business-Klima hier für deutsche Unternehmen in China beeinflusst. Wir sehen auch Kaufzurückhaltung bei Konsumenten in bestimmten Sektoren und das lässt einfach unsere Unternehmen vorsichtiger werden und sehen, dass die sehr ehrgeizigen Wachstumsziele der Vergangenheit, dass es hier eher das, was in China immer gerne genannt wird New Normal, auch hier in der Industrie Einzug hält.
Demnach ging lediglich gut ein Viertel der deutschen Unternehmen noch davon aus, ihre Geschäftsziele in der Volksrepublik in diesem Jahr erreichen zu können. Nach der Einigung der Koalition im Streit über die Grundrente gibt es Zweifel am Finanzierungskonzept der neuen Sozialleistungen. Die Finanzierung aus dem Bundeshaushalt sei nicht gesichert, sagte der Union-Haushaltsexperte Eckhard Rehberg der Zeitung Die Welt. Geplant ist, dass die 1,5 Milliarden Euro, die für die Grundrente jährlich anfallen, vor allem durch die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer bezahlt werden. Die ist aber noch nicht beschlossen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wies die Kritik von Rehberg zurück. Die Zustimmung der Union sei die Umsetzung der Reform auf EU-Ebene gewachsen, sagte er.
Wirtschaftsmeldungen von Katja Scherer, danke. Wie ein Damoklesschwert hängt die Drohung von US-Präsident Donald Trump über den europäischen Autobauern, Strafzölle auf die Einfuhr von Pkw und Autoteilen zu verhängen. Im Mai hatte Trump die Entscheidung verschoben, eigentlich auf diese Woche. Jetzt könnte die Hängepartie weitergehen. Brigitte Scholtes mit Einzelheiten.
Womöglich wird der amerikanische Präsident seine Entscheidung, Zölle auf die Einfuhr von Autos aus der Europäischen Union zu verhängen, nochmals verschieben. Das meldet zumindest das Nachrichtenportal Politico. Unwahrscheinlich sei das nicht, meint Stefan Risse, Stratege der Fondsgesellschaft Akatis.
Donald Trump fährt momentan seine Folterwerkzeuge ein bisschen zurück in den Keller. Er hat nächstes Jahr eine Wahl zu gewinnen und es ist noch nie ein Präsident wiedergewählt worden. in einer Rezession. Und zunächst einmal führt der Handelskrieg eher zu Verunsicherung und damit zu einer nachlassenden Wirtschaft. Deswegen macht er jetzt Frieden hier mit Europa, vielleicht auch mit China. Wenn er wiedergewählt wurde, gehe ich davon aus, dann gibt es die nächste Angriffswelle.
Vielleicht bringt heute Abend eine Rede Trumps zur Handelspolitik etwas Klarheit. Doch sollten die Zölle womöglich nur aufgeschoben werden, dann könnten sich die Autohersteller nur schwer darauf einstellen, sagt Tim Schuld, Analyst der Investmentbank Pareto Securities.
Das Einzige, was sie tun können und was sie in den letzten Jahren schon gemacht haben, ist allgemein die Flexibilität zu erhöhen. Also dafür zu sorgen, dass immer mehr Autos dort auch produziert werden, wo sie verkauft werden. Das hat sicherlich schon den Effekt, dass man jetzt nicht die USA als Standort beispielsweise schwächt, sondern dass man tendenziell schon da eher mehr Produktion hingibt.
Einem Bericht der New York Times zufolge wollen die deutschen Autohersteller in Fabriken der USA 25.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Ob das zusätzliche Stellen sind, ist unklar. Der Branchenverband VDA bestätigt diesen Bericht nicht. Allerdings verweist er darauf, dass man die amerikanische Regierung in den letzten Monaten immer wieder auf die Aktivitäten der deutschen Hersteller in den USA aufmerksam gemacht habe. Insgesamt, so der VDA, beschäftigten die deutschen Hersteller BMW, Daimler und VW in den USA im vergangenen Jahr etwa 38.000 Menschen. Da sind dann aber auch die Beschäftigten in Vertrieb und Verwaltung mitgerechnet. Neben den Herstellern wären aber auch die deutschen Zulieferer mit ihren 80.000 Beschäftigten von möglichen Zöllen betroffen. Unter der allgemeinen Unsicherheit leiden sie, wie etwa Continental, das einen Verlust von 2 Milliarden Euro für das dritte Quartal meldete, wenn auch vor allem wegen Einmaleffekten. Operativ lag das Ergebnis zwischen Juli und September um ein Fünftel unter dem des Vorjahrs. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer gab sich deswegen betont zuversichtlich.
Unser Produktportfolio ist zukunftsweisend. Auf den entscheidenden Wachstumsfeldern der Mobilität sind wir zukunftsfähig aufgestellt.
Doch auch andere Zulieferer wie Werkzeugmaschinenbauer sind von der Unsicherheit in der Autoindustrie betroffen. Analyst Schuld.
In dem Bereich sind die Bremsspuren fast noch höher, weil die Autohersteller wollen jetzt keine Fakten schaffen, die sie dann kurzfristig wieder ändern müssen. Und das führt allgemein zu einer Investitionszurückhaltung. Also von daher, glaube ich, sind die Effekte dort fast noch spürbarer als es in der Autoindustrie selbst.
Der Autoanalyst Tim Schuld im Bericht von Brigitte Scholtes. Die US-Regierung könnte die Entscheidung über Zölle auf europäische Autos wieder verschieben. Frage an Jan Plate in unserem Frankfurter Börsenstudio. Steigen die Autokurse heute?
Ja, nicht einheitlich. Also die Aktien von BMW, die notieren kaum verändert. Aber die Papiere von Daimler, die können immerhin fast 1% bzw. 0,8% zulegen.
Wie sieht es bei Volkswagen aus? Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ja heute gegen ehemaliger und aktuelle Manager des Konzerns Anklage erhoben wegen der Gehälter und Boni für Betriebsräte?
Also es gilt die Unschuldsvermutung. Ansonsten, es wird seit 2016 ermittelt. Das ist nichts Neues. Sollte es so sein, wäre es Experten zufolge ein Kratzer im Image, aber natürlich auch nichts gegen die Dieselkrise, die Volkswagen ja auch überstanden hat. Und ja, die Volkswagen-Aktie doch jetzt mit einem Plus von etwas mehr als einem 0,5%.
Zulieferer für die Autobranche sind Conti und Infineon. Von beiden gab es heute Zahlen.
Ja, die Zahlen von Infineon werden als gut bewertet und können die Anleger auch locken. Die Aktien von Infineon springen um 6,5% nach oben, zumal der Ausblick wohl als konservativ angesehen wird und wohl auch übertroffen werden könnte, wie auf dem Börsenparkett zu hören ist. Ja, und dann eben der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental, der hat sich mit den heutigen Geschäftszahlenexperten zufolge beim Ausblick eher zurückhaltend gezeigt. Und der Ausblick wird als trist und wenig inspirierend bezeichnet. Die Continental Aktie, die doch tief im Minus mit einem Abschlag von 3%.
Reagiert die Lufthansa-Aktie auf die Meldung, dass es zur Schlichtung mit der Gewerkschaft UFO kommt?
Nicht wirklich. Die war heute mal im Plus, dann vorher auch leicht im Minus. Jetzt notiert sie im Vergleich zu gestern kaum verändert.
Die Post freut sich auf Weihnachten. Auch aus Bonn gab es heute Quartalszahlen. Wie kommen die an?
Die kommen gut an. Die Aktien der Post steigen um fast 4%. Der boomende Onlinehandel hilft der Deutschen Post, wobei es auch in anderen Sparten gut gelaufen ist, obwohl ja die Konjunktur hier und da ein bisschen schwächelt im Moment.
Und was macht der DAX aus all dem?
Der DAX kann steigen nach erfreulichen Geschäftszahlen von den Unternehmen. Dann gibt es bei den Börsen- und Finanzexperten, die wieder vom ZEW, also dem Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, befragt wurden, mehr Zuversicht. Und der DAX hat sogar vor ein paar Minuten ein neues Jahreshoch erreicht bei 13.308 Punkten. Jetzt im Moment der DAX im Plus mit 0,7% bei 13.292 Punkten.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Ja, am Währungsmarkt, da geht es für den Euro doch etwas zurück auf 1,10,06 $. Dann die deutschen Staatsanleihen, die waren heute etwas weniger gefragt. Deswegen die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen ist nicht mehr ganz so tief im Minus. Dennoch aber mit einem Minus von 0,26%. Und der Goldpreis, dort geht es noch mal ein bisschen weiter zurück, jetzt auf rund 1.452 Dollar.
Der Börsenbericht aus Frankfurt kam von Jan Plate. Danke dafür. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Gleich in Kultur heute. Wie frei ist die Meinung? Ein Gespräch mit einer Freiheitsforscherin. Danke fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Schönen Abend. Tschüss.